Das ist ja alles noch ziemlich harmlos. Verglichen mit dem, was der Herr Simon von Bethsaida und der Herr Thomas und der Herr Levi am Ostermorgen gesagt hätten. Die hätten es noch viel radikaler gesagt. Das mit dem Jesus, das war die größte Pleite, die es überhaupt in der Welt geben kann. Wie haben wir uns auf Gott verlassen und sind getäuscht worden? Brutal! Sollen wir denn zu unseren alten Berufen wieder zurück? Wir haben alles verlassen, sind dem nachgefolgt. Aus! Seit dem Sieg Jesu ist nichts anders geworden. Wo ist denn sein Sieg? So hätten sie am Ostermorgen gesagt. Ich war damals, als es deutliche Zeichen dafür gab, dass Gott diesen Jesus, wie es vorhergesagt hat, aus dem Grab bereits herausgeholt hat. Da war das Grab leer. Es waren diese Erscheinungen der Gottesboten. Ja, selbst der Auferstandene ließ sich sehen. Und was passierte dann bei diesen Menschen, die 3 Jahre bei Jesus gewesen waren? Die waren ausgekochte, abgebrühte Realisten geworden. Zuerst sind die Frauen zum Grab hinaus und als das Grab leer war, kennen wir die Geschichte? Erste Reaktion, jetzt haben sie uns auch noch den Leichnam geklaut. Und sie rennen zurück zu den anderen Jüngern und sagen, sie haben den Herrn weggenommen. Wohin, wissen wir nicht. Und da steht der Petrus und der Johannes auf und sagt, ihr Frauen spinnt immer, richtig hinsehen könnt ihr auch nicht, Entschuldigung, aber so sagt es die Bibel, ihr seht immer bloß Märlein. Wollen wir mal nachsehen, wir Männer. Und dann rennt der Johannes hinaus und der etwas langsamere Petrus hinten nach. Petrus schaut im Grab genau herum. Jawohl, stimmt ausnahmsweise, was die Frauen gesagt haben. Jesus geklaut, sie haben den Herrn weggenommen. Ein paar Stunden später begegnet Jesus der Maria Magdalena. Und sie meint, so heißt es im Neuen Testament, ach, ist der Gärtner hier von dem Gelände. Ein paar Stunden später erscheint der Herr Jesus 2 Jüngern, die bereits schon Richtung Heimat abgezogen waren. Sie meinten, es ist ein Festpilger. Ein paar Stunden später erscheint der Herr Jesus den übrigen Jüngern. Und sie schrien und meinten, es ist ein Gespenst. Und da sagt er, schaut mal her, hier meine Hände. Ein Gespenst, das hat nicht Fleisch und Bein. Betastet's. Da sie sich aber immer noch fürchteten, so heißt es im Neuen Testament, sprach er, habt ihr nichts zu essen. Ich esse euch was vor, dass ihr merkt, ich bin's wirklich. Ich finde, das Tollste ist, dass uns die Apostel das so ehrlich berichten. Dass sie als abgebrühte Realisten die Welt betrachtet haben. Wir lassen uns ab heute nichts mehr vormachen. Wir fallen auf keinen Spuk mehr herein. Und eine Welt ohne Jesus, die ist allerdings trostlos. Was wir tun sollen, wissen wir nicht mehr. Uns ist der Boden unter den Füßen weggezogen. Und dann kommt Jesus und überzeugt sie. Sie, die sie mit Scheuklappen lebten und meinten, sie seien Realisten. Überzeugt sie, ich bin da. Die ganze Wirklichkeit ist, dass ich in dieser Welt drin bin. Mir tut so unendlich wohl, dass die Apostel das so ehrlich sagen. Keine Spur von Überlegenheit. Die Kommunisten erkennen eben Gott nicht recht, das sind Zweifler oder die Wissenschaftler, die wollen nicht. Nein, wir haben es auch nicht gesehen. Wir haben es nicht wahrhaben wollen, dass Jesus lebt. Das Edelste, was wir Menschen haben, unsere Vernunft, nicht Köpfchen, das Edelste, hoffentlich, kann Gott nicht begreifen, ist blind dafür zu sehen, wie's, was Jesus tut in der Welt. Blind, das sagen uns die Apostel. So deutlich, wie es kein Zweifler, wie es kein Philosoph sagen kann. Wir sind blind für die Spuren Gottes in unserer Welt. Und dann kommt Jesus und nimmt uns die Scheuklappen weg und wir sehen. Ich musste vor einigen Monaten anfangen, ein paar junge Amerikaner Konfirmandenunterricht zu geben. Die waren mit ihren Vätern überall in der Welt herumgekommen, Korea und Vietnam, und waren jetzt in Deutschland gelandet und waren 17 und 18 Jahre alt und wollten nun konfirmiert werden. Und haben mich gebeten, ich soll diesen Unterricht tun. Nun, als guter Lutheraner habe ich angefangen mit den 10 Geboten und habe gedacht, das ist mal das Wichtigste, dass man so ein bisschen Ordnung ins Leben hineinbekommt. Und da kamen wir bald in große Diskussionen, nicht? Das geht dann bald los. Spätestens beim 6. Gebot sollst nicht Ehe brechen, keusch und züchtig leben. Auf Amerikanisch ist das noch viel umständlicher ausgedrückt. Und da haben sie gesagt, das ist doch überholt. Solche Gebote, die da 2000 Jahre vor Jesus gegeben sind, sollen für uns noch gelten? Und was der Paulus gesagt hat, der war doch ein bisschen radikal, nicht? Also so ernst kann man den nicht nehmen. Und ich habe geschwitzt, nicht? Und habe Englisch und noch so schwere theologische Gedanken und versuchte das ihnen klar zu machen. Es ging nicht. Die haben bloß überlegen, gelächelt, so nett wie amerikanische Mädchen lächeln können, aber ablehnend. Das ist für uns keine Autorität, sondern wie das Leben aussehen muss, bestimmen wir, bestimmt unsere Zeit. Und dann habe ich einfach angefangen, Jesus Geschichten zu erzählen, weil ich merkte, die kennen Jesus noch gar nicht. Und nachdem ich ein paar erzählt hatte und bis zur Auferstehungsgeschichte kam, habe ich den besten theologischen Satz gehört aus dem Munde einer der Mädchen. Die hat gesagt, richtig gebannt, "Everything builds up to the point that Jesus will be important alone." Das strebt ja offenkundig alles dem Punkt zu, wo bloß noch Jesus wichtig ist. "Everything builds up to the fact, to the point that Jesus will be important alone." Das war schon unerhört, dass einer heilte, dass einer so predigte, dass Tausende fasziniert waren und das Essen vergaßen. Aber dass einer vom Tod herausgeholt wurde, das hat kein Wissenschaftler erlebt, kein großer Künstler. Einen hat Gott so privilegiert und damit gesagt, das ist mir der wichtigste Mann der Weltgeschichte. Ich bin so unglaublich froh geworden an jenem Abend, weil ich merkte, jetzt ist bei den paar Amerikanern passiert, was bei jedem von uns passieren muss, auch bei modernsten, aufgeklärtesten Menschen, der so viel weiß, dass plötzlich Jesus, der Lebendige und Gegenwärtige, mir Scheuklappen abnimmt und ich die Wirklichkeit sehe. Der ist ja der Wichtigste. Jesus ist der Siegesheld, der all seine Feinde besiegt. Das fängt mit unserer Erkenntnis an. Aber da bleibt Jesus nicht stehen, sondern er will uns ganz besiegen. Es gab vor etwa 200 Jahren den August Hermann Francke, einen gelehrten jungen Mann, der Pastor wurde und für eine Abendpredigt in Lüneburg sich vorbereitet hat, rechtzeitig, 14 Tage vorher. Er hatte zum Text Abschnitt aus den letzten Kapiteln des Johannesevangeliums: "Dies ist geschrieben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihr durch ihn das Leben habt." Und da setzt er sich hin und wollte eine schöne Predigt machen mit erstens, zweitens, drittens. Und dann stutzte er, dass ich in Jesus Leben habe. Was wäre denn anders in meinem Leben ohne Jesus?
wäre auch ein anständiger Mensch. Ich wäre auch Wissenschaftler geworden, vielleicht Lehrer. Was wäre denn bei uns anders ohne Jesus? Würden wir mit unserer Zeit anders umgehen? Mit unserem Geld? Wo ist denn eine Stelle in unserem Leben, wo wir sagen können, da hat Jesus eine Strecke meines Lebens nun ganz geprägt? Wo? Und das hat diesen August Hermann Franke in die Verzweiflung hineingeführt. Ich rede ja dauernd über Gott. Und wo wird's ernst? Und hat ihn so in die Verzweiflung geführt, dass er am Schluss da stand, wie wir es aus dieser Ecke hörten und da oben. Gibt's denn überhaupt einen Gott? Ist das nicht bloß Einbildung, frommes Geschwätz? Und dann ist er auf die Knie gegangen und hat gebetet in einem Gebetskampf. Gott, wenn's dich gibt, dann beweis dich mir. Dann beschreibt er, sei gewesen, wie wenn eine Hand sich wende. Er hat nicht erklären können, was passiert ist. Aber im nächsten Augenblick, vorher noch total verzweifelt, es gibt keinen Gott. Buddhisten behaupten doch auch und Mohammedaner und so. Im nächsten Augenblick, in der ganz großen Sicherheit, es gibt den Herrn Jesus Christus. Er ist mein Herr. Und jetzt kommt das Entscheidende. Ging bloß den Kopf an bis jetzt. Aber von diesem Augenblick an war August Hermann Franke ein Vulkan. Der hat gesehen, draußen auf der Straße, da laufen Waisenkinder rum, um die sich niemand kümmert. Das hatte niemand gesehen. Für die hat er schnell eine Schule eingerichtet, Gelder gesammelt, ein Waisenhaus gebaut. Da kamen Fürsten und haben ihre Kinder in dieses Haus geschickt, weil sie gesagt haben, so werden sie sonst nirgends erzogen, wie unter der Leitung von August Hermann Franke. Nebenher war er Gemeindepfarrer in Glaucha, Professor für orientalische Sprachen in Halle an der Saale. Plötzlich ging ihm auf, da sind vor 12 Jahren Pfälzer ausgewandert nach Pennsylvania, ohne Pfarrer. Die können keinen Gottesdienst halten. Schnell muss eine Agenda, ein Predigtbuch übersetzt werden, ins Englische gedruckt werden. Herr von Kanstein, machen Sie schnell eine Bibelanstalt, drucken Sie die Sachen und schicken Sie nach Pennsylvania. Er dachte plötzlich dran, dass dieser Krieg gewesen war zwischen Schweden und Russland, dass seit Jahren schwedische Offiziere in sibirischer Gefangenschaft sind. Denen müssen wir Bücher schicken, Erbauungsliteratur, dass die geistlich nicht verkümmern. Und überhaupt in Asien und Afrika, da gibt es Menschen, die noch nichts von Jesus wissen. Wo sind Leute, die hinausgehen? Wie kriegen wir die nach Indien hinein? Die englisch-ostindische Kompanie hat sich gewehrt. Es kommt kein Pastor hier rein. Da verhandelte August Hermann Franke mit dem dänischen König, dass sie im Auftrag des dänischen Königs hinausgehen. Versteht ihr? Ein Mann, dessen Arbeitsfeld die Welt war. Der eine Vitalität hatte, dass ich bloß wünschen kann, Jesus, wenn du der Siegesheld bist, der Feinde besiegt, besiege mich. Es ist immer so eine schöne, fromme Rede in der Christenheit, es kann keiner von uns ein Bodelschwing und August Hermann Franke werden. Warum eigentlich nicht? Jesus ist der Siegesheld, der all seine Feinde besiegt. Er kann in jeden von uns eine solche Vitalität hineinlegen, dass wir plötzlich seinen Namen weitertragen müssen und Wege suchen und fantasievoll werden, von ihm weiter zu sagen. Ich kann es nie vergessen, den Singsang, der aus den 1000 Klöstern von Benares kam, jener Stadt am Ganges. Dieses grelle, verzweifelte Schreien, man kann es genauso in den jainistischen Klöstern finden, Bombay, oder in den buddhistischen Klöstern von Sanat. Es geht durch die Welt der Religionen ein Schreien nach Gott. Gott, wo bist du? Und Und Gott schweigt. Der dicke, goldbronzierte Buddha lächelt. Freundlich, aber schweigt. Und Shiva, der tanzt, selbst versunken seinen Tanz. Und Allah weiß sowieso, was er macht, nicht? Der kümmert sich nicht um uns. Aber schon Israel hat von seinem Gott gewusst, unser Gott kommt und schweigt nicht. Unser Gott ruft die Welt vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang. Unserem Gott geht es um die Welt, um die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Aber die entscheidende Weiche, die entscheidende Kontaktstelle, das bist du. Die ganze Geschichte Gottes seit Jahrtausenden geschieht so, dass Einzelne gehorsam werden. Einzelne von ihm, von seiner Kraft erfüllt werden. Und dann seine Siegesmacht weiterstrahlen in die Welt. Jesus ist der Siegesheld, der all seine Feind besieget. Jesus ist's, dem alle Welt bald zu seinen Füßen liegt. Aber seht, ein letztes. Man kann ja manchmal müde werden. Wenn man Mitarbeiter in einem Kreis ist und als Pfarrer auch und als Diakonisse und als Diakon, mache ich etwas falsch oder woran liegt's? Es kommt nichts dabei heraus. Ich würde so gerne so ein August Hermann Franke sein. Mir imponieren immer die Männer, ich muss sagen, die zu diesen Vermessungstrupps gehören, die auf ein Ruinengrundstück steigen und dann ihre Theodolithen da aufbauen, nicht, und die Messlatten. Und dann sagen, einfach in die freie Luft hinein, wie ein Eulenspiegel, also hier geht dann der Turm hoch und hier, da sind die Stockwerke. Die sehen das vor sich und wissen, der Bauherr wird das schon zahlen und unsere Unternehmung, die wird es schon schaffen. Mit einer Zuversicht sondersgleichen stellen sie ihre Messlatten hin, dass man so ungefähr die Dimensionen des Bauwerks sieht. Ist noch nichts Bauwerk. Aber die wissen, was einmal entstehen wird. Dazu sind wir berufen vom Herrn Jesus, dass durch unser Tun noch nicht die neue Welt entsteht. Die bringt der Herr Jesus. Aber dass die Dimensionen klar werden. Vielleicht bleiben wir blöde, wenn wir bei der Wahrheit bleiben. Und bei der Zucht. Dass alle sagen, ihr seid doof. Vielleicht hat es gar keinen Wert, vielleicht wird kein anderer angesteckt dadurch, auch ein Leben in Reinheit zu führen. Und doch seid ihr wie so Vermessungsleute, die mitten in eine Ruinenwelt hinein schon anzeigen, wie die neue Welt aussieht, voll Klarheit. Dazu hat uns unser Herr hineingeschickt. Zu einer Sache, die Zukunft hat, die erst recht kommt. Ich habe einen alten Großonkel gehabt, war zugleich der Onkel von Pastor Busch, Rektor von der Schwäbischen Alb mit viel Lebensweisheit. Ich habe ihn oft auf seinem Sterbebett besucht. Ich habe manche gute Weisheiten von ihm bezogen. Und er hat einmal gesagt, weißt du, es gibt im Grunde genommen zwei Arten von Menschen. Das eine sind die Langweiligen. Die schauen immer in die Vergangenheit. Die erzählen vom 70er-Krieg, nicht, was sie da erlebt haben bei der Schlacht von Waslavor und so, nicht, und was sie in der Schule erlebt haben und wie es bei der Hochzeit war und was man früher noch von dem Markt kaufen konnte, sind die Langweiligen. Die Vitalen sind die, die noch mit 90 sagen, was sie im nächsten Sommer vorhaben. Die ganz in der Zukunft leben, die gar keine Zeit haben, zurückzusehen. Ach, lieben Freunde, zu solcher Vitalität hat uns der Herr Jesus berufen, auch im Geistlichen. Nicht bloß zurückzusehen, was ich mal gemacht habe, einen schönen Jugendkreis, und ich war auch mal im CVJM, sagen so viele Leute,
Seht zu und erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Der Herr Jesus kommt mit Macht. Es gibt ja bei uns in der Technik auch schon solche Dinge, dass Leute noch am Bau eines Flugzeugträgers sind, eines Schlachtschiffs, eines Raketentyps und doch wissen, es hat eigentlich gar keinen Sinn, bis der fertig gebaut ist, ist das längst überholt. Wir sollten uns nicht rausbringen lassen durch all das, was vorher gesagt wurde, durch Philosophien, moderne Erkenntnisse, Zweifel. Bis die Bücher nur richtig gedruckt sind, ist die Sache meist schon wieder überholt. Unsere Welt ist schon längst überholt von dem einen, den Gott an Ostern herausgestellt hat. Das ist mein Mann und einmal wird nichts wichtig sein als der und ob du zu ihm gehörst und ob dein Leben von ihm geprägt war. Und alles andere wird abfallen. Everything builds up to that point that Jesus will be important alone. Nur Jesus wird noch wichtig sein. Darum, liebe Brüder und Schwestern, seid fest, unbeweglich und nehmet immer zu im Werk des Herrn. Zunehmen. Darum, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn Jesus.
das Lied, was wir vorhin gelernt haben, Nummer 6, durchüben.
Das Lied, was wir vorhin gesungen haben, Jesu Name nie verklinget, das stammt aus Norwegen. Ich habe mir von einem Freund übersetzen lassen und dann nach Deutschland gebracht und zum ersten Mal hier in der Terstegens-Ruge-Konferenz eingeübt. Und das Lied hat seitdem seinen Weg durch ganz Deutschland und die Schweiz gemacht. Und so möchte ich gern, dass mit dem Lied 6 auch ginge, dass es in euren Kreisen singt und dass man in einem Jahr über den evangelischen Jugendkreisen dieses Lied 6 singen kann. Darum singen wir jetzt den zweiten Vers ohne Posaunen, nicht?
Dann wollen wir mal versuchen, ohne Posaunen den zweiten Vers zu singen. Alle Gewalten sind ihm übergeben, er ist der Herr, welchen keiner entflieht. Wenn sich auch gegen ihn viele erheben, Christus wird siegen, was immer geschieht. Christus wird siegen, was immer geschieht.
Ja, sing es durch, nicht?
Jetzt klagen wir mal noch mal einen Vers mit.
Was ist hier eigentlich vertreten? Also, jetzt sollen mal die Essener eben grüßen, indem sie Hand hochheben. Die Essener. Dass wir viel singen. Mein Vorgänger im Jugendveramt, ein Pfarrer Weigle, der pflegte zu sagen, wo es lebendig ist, wird gesungen. Bitte überlegt euch, ob in eurem Jugendkreis gesungen wird. Wenn das so eine klame Sache ist, dann ist es eine tote Geschichte. So wie eine Erweckung irgendwo anbricht, ganz klein, 2, 3 bekehren, da geht es mit dem Singen los. Nicht? Und oft geht es auch so, durch Singen wird es da wieder lebendig. Wir haben Kreise gehabt, Abteilungen, wo wir einfach angefangen haben, 4, 5, 6, 7 Jesuslieder zu singen und dann wurde es lebendig. Das gehört zusammen, Lebendigkeit und Singen. Und nun hat Pfarrer, der Jugendpfarrer Herbert Demmer das Wort.
Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon festgestellt habt. Die meisten Leute sind nicht damit zufrieden, wie sie aussehen. Das ist so. Naja, jeder kann sich denken, wie er jetzt gerne aussehen möchte. Etwas größer, etwas breiter, etwas markiger, etwas kantiger. Ich kenne nur einen Typ von Menschen, von denen könnte ich mir vorstellen, dass die mit sich zufrieden waren. Aber ich habe die nie lebendig gesehen. Das sind die Bilder der römischen Imperatoren. Also wenn, so müsste man aussehen. Aber ich fürchte, die haben auch nicht so ausgesehen. Aber wenn schon, so müsste man aussehen. der so ein Gesicht eines römischen Imperatoren ist vor euch. Da ging die Welt in die Knie, wenn die nur mal guckten. Von einem möchte ich eine Geschichte erzählen. Sein kampferfahrener Imperator lag mit seinen Legionen vor einer großen Schlacht. Am Abend dieser Schlacht überfiel ihn Unruhe, Angst. Werde ich das gewinnen? Kann ich da siegen? Habe ich meine Legion richtig aufgebaut? Bin ich stark genug? Bin ich dem Gegner überlegen? Und er ging mit seinen Gedanken vor dem Lager hin und her. Und da sah er etwas. Und hörte dazu eine Stimme, die sagte ihm, in diesem Zeichen wirst du siegen. Das mag er gesehen haben. Ich könnte mir denken, er hat vielleicht einen Adler gesehen. So wie der Bundesadler. Kühn, mutig, gewaltig. In so einem Zeichen kann man siegen. Vielleicht hat er einen Löwen gesehen. Gierig, mächtig. Vielleicht einen Elefanten, trampelt einfach durch. Das wäre auch ein schönes Siegeszeichen. Vielleicht einen Bären. Na, man kann sich das weiter ausmalen. Was hat er gesehen? Das Ungewöhnlichste, was ein römischer Imperator überhaupt nur sehen kann. Er hat das Kreuz gesehen. Einen Galgen. In dem Zeichen wirst du siegen. Das Kreuz Jesu, das ist das eigenartigste, unglaublichste Siegeszeichen, das diese Welt kennt. Es ist nicht nur jetzt unglaublich, es war immer schon unglaublich. Kennt ihr eines der ältesten Christusbilder? Das ist kein frommes Bild. Das ist kein anständiges Bild, das ist kein kirchliches Bild, das ist eine Karikatur, ein Witzbild, ein Spottbild, eine Kaserne an eine Wand gekratzt, gekrickelt. Man sieht ein Kreuz und daran hängt ein Mann mit einem Eselskopf und davor ein Legionär mit gefalteten Händen. Und darunter, kaum zu entziffern, hingeschrieben, Naxamenos betet seinen Gott an. Da war ein Christ in einer Kaserne und seine Kameraden haben ihm das an die Wand gekritzelt. So lächerlich war Jesus, der gekreuzigte Sieger, damals schon. Und doch gilt, in diesem Zeichen allein, wirst du siegen. Warum? Die Sache Jesu fing ja sehr hoffnungsvoll an. Ein 30-jähriger Handwerker beginnt zu predigen. Was macht dabei herauskommen, sagen die Leute. Tausende kommen und hören ihn an. Ein 30-jähriger Handwerker beginnt Wunder zu tun, Menschen zu helfen. Tausende strömen zusammen. Erweckungsbewegung. Und dann kommt es ganz anders. Dieser 30-jährige Handwerker will gar kein König werden. Er spricht von Leiden. Und da gehen die Leute weg. Zunächst gehen die Oberen weg. Priester und Regierenden. Und dann geht die Masse weg. Und dann gehen sogar seine Anhänger weg, seine Jünger, seine Freunde. Und zum Schluss verleugnen sie ihn und verraten ihn. Und dann ist er ganz allein. Und dann schlagen sie ihn zusammen und nageln ihn ans Kreuz. Und dann schreit er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist Gott auch noch weggegangen. Und dann ist er ganz allein in seinem Sterben. Er ist ganz allein mit meiner und deiner Schuld. Die Leute sind alle weggegangen. Und Gott auch. Und da trägt Jesus am Kreuz die Strafe für uns. Und kaum einer hört noch seinen Siegesruf. Es ist vollbracht. Das ist der Siegesruf Jesu vom Kreuz. Was ist vollbracht? Durch sein Tod unser Leben. Durch sein Leiden Vergebung für unsere Schuld. Durch sein elendes, gottverlassenes Sterben ist Gott zu uns gekommen. Und nun ist dieses Kreuz das Zeichen der Liebe, das Zeichen des Sieges, das Zeichen der Gegenwart Gottes bei uns. Und das Kreuz ist ein Zeichen für den Alltag, für Versager, für Sünder, für Leute, die nicht mit sich fertig werden, für hoffnungslose Menschen. In diesem Zeichen wirst du siegen.
Ich möchte euch noch ein Wort weitergeben, was auf der Konferenz gesagt worden ist. Dieses erste Lied stammt von einem Mann namens Blumhardt, nicht Johann Christoph Blumhardt, Lied Nummer 1. Der soll einmal gesagt haben, so sagt ein Konferenzredner: Warum singt ihr mit kleinen Kindern nur, weil ich Jesus Schäflein bin? Freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten. Warum sagt ihr ihnen nicht, soll Blumhardt gesagt haben, dass es nicht nur um die gute Weide geht, sondern auch darum, dass die Schafe Jesu Christi geschoren werden und vielleicht sogar geschlachtet werden? Das hat mich sehr getroffen. Und ich möchte euch darum am Schluss dieser Versammlung sagen: Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, ruft euch. Ihr könnt an ihm vorbeigehen. Hier wird keiner gezwungen. Wer in die Hölle gehen will, darf es. Wer sein ein einziges Leben, das er hat, verspielen will, darf es. Aber wer Jesus gehören will, darf es auch. Er verspricht euch beides. Die größte Freude: mein Leben ist froh geworden, seit ich Jesus gehöre. Aber auch den größten Kampf. Es ist nie garantiert, ob wir nicht eines Tages für ihn ins Gefängnis und in den Tod gehen müssen. Er verspricht euch die größte Freiheit, aber auch einen ganz heißen Kampf gegen eure eigene Sünde. Er wird euch das ewige Leben, jetzt heute hier schon, geben und euch in Nöte führen, von denen ihr jetzt noch keine Ahnung habt. Beides verspricht er uns und beides gibt er uns. Muss man vorher wissen, nicht? Muss man vorher wissen. Aber ich möchte euch sagen, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der es bereut hat, dass er sich klipp und klar zu Jesus bekehrt hat. Aber ich habe unendlich viele Menschen getroffen, die es bereut haben, dass sie es nicht getan haben. Ich möchte diese Versammlung nicht vorübergehen lassen, ohne euch in aller Deutlichkeit zu sagen: Mit ein bisschen christlichen Anstrich ist also nicht getan. Da steht dieser Herr mit den Nägelmalen und sagt: Gib mir, mein Kind, dein Herz. Und ich wünschte, wir könnten das Lied 5 aus ganzem Herzen singen. Posaunkus spielt es. Ersten Vers und zweiten Ab singen wir mit. Also er spielt es, dann singt der Posaunenchor und zweiten singen wir mit. Sänger sind der Posaunenchor allein. Drei singen wir ohne Posaun.
Doch auf tausend Todessägen,
wir singen wir alle mit Posaunen. Jesus, ruhe du nicht, bis du Siegesheld, jeden von uns, bis ins Innerste überwunden hast. Und lass uns leben in dem hellen Glanz deines Sieges von Golgatha und deiner Auferstehung. Amen.
Markus 15, Vers 31. Markus 15, Vers 31. Desgleichen die hohen Priester verspotteten ihn untereinander, samt den Schriftgelehrten. Und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Vor mir steht noch so lebendig ein Augenblick vor fast 20 Jahren bei uns im Garten in Stuhm in Westpreußen. Da brachte der Postbote einen Brief mit einem Bericht von einem Jugendtreffen aus Herford. Es war damals die Zeit, wo der Kampf der Nazis gegen die bekennende Kirche ihrem Höhepunkt zustrebte und jeder Tag eigentlich eine Schreckensnachricht brachte. Und nun stand da in dem Brief die Losung des Jugendtreffens von Herford: Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Ich werde das nie vergessen, wie da die Freude mich packte über der Gewissheit, mag die ganze Welt uns bedrängen und in die Enge treiben. Das bleibt bestehen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt. Dann musste ich wieder denken, als die Losung unserer diesjährigen Terstins-Ruhr-Konferenz las. Jesus kann. Das ist ja doch eine Verheißung und ein jubelndes Bekenntnis zugleich. Da kann mein Herz nur mitjubeln, mit tausend Freuden einstimmen. Ja, das ist wahr, Jesus kann. Und ich könnte mir denken, dass heute hier viele unter uns sind, denen es ähnlich geht wie mir, dass sie ganz einfach gekommen sind, um mit einzustimmen, in heller Freude darin einzustimmen, dass Jesus kann. Aber dann denke ich wieder, vielleicht sind auch ganz andere hier, die das so fröhlich nicht können, sondern die davon bedrängt sind, dass es in ihrem Leben so ganz anders aussieht. Und die nicht sehen, wie es mit ihrem Leben zurechtkommen soll. Sie sind vielleicht hier unter uns nur mit einem brennenden Verlangen. Herr, lass doch auch mich darin gewiss werden, dass das Wahrheit ist, dass du kannst. Und da kommt nun heute dieser Text auf uns zu. Sie aber schmähten und spotteten, andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Und kann sich selber nicht helfen. Das ist ja doch nicht nur Spott, sondern das ist doch die Wirklichkeit der Situation. Ist nun doch nicht vielleicht alles nur eine grandiose Täuschung und ein zwar frommer, aber umso schrecklicher Selbstbetrug dieses Jesus kann? Haben nicht doch die Schriftgelehrten und Hohenpriester nun recht, wenn sie sagen, ist er der Christus und König in Israel, so steige er nun vom Kreuz, das wir sehen und glauben? Was ist denn das überhaupt für ein Jesus, meine Lieben, der da unter Mördern hängt und der zu aller seiner offenbaren Ohnmacht nun auch noch grausamen Spott und blutigen Hohn einstecken muss? Kann denn ein so offenkundig ohnmächtiger Jesus der Jesus sein, der kann? Ach, meine lieben Brüder und Schwestern, dass ich sofort ganz deutlich sage. Ja, dieser Verachtete, dieser Verspottete und dieser ohnmächtige Jesus ist und kein anderer. Ihn und ihn allein meinten wir, als wir über diese Konferenztage schrieben, Jesus kann. Und ich meine nun, wir könnten am Anfang dieses Tages nun wirklich nichts Besseres tun, als einen Augenblick ganz still und unverwandt auf diesen einen zu schauen, der da unter den Mördern hängt und seinen Mund nicht auftut zu all diesem Spott und Hohn und Lästern, der da nun hängt und der da auch hängen bleibt und eben nicht herabsteigt vom Kreuz. Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Paul Humboldt hat mal in seiner eindringlichen Art zu schildern versucht, wie es dem Barabbas gegangen ist. Da kommt er aus dem Gefängnis heraus an dem Karfreitag, ist freigelassen und geht nun langsam durch das Jerusalem. Er ist immer noch verwundert, dass das wirklich so sein soll, dass er frei ist. Alles ist so still und verlassen in dieser sonst so geräuschvollen Stadt. Und dann kommt er immer weiter auf in der Richtung nach Golgatha zu. Und dann landet er schließlich vor der Gruppe der drei Gekreuzigten. Und dann steht er da, nun still auch vor dem einen Kreuz, dessen Inschrift sagt, dass da Jesus hängt. Und da fährt's nun durch ihn hindurch. Da würde ich jetzt hängen müssen, wenn Jesus da nicht hinge. Da würde ich jetzt hängen müssen, wenn Jesus da jetzt nicht hinge. Ist schon einige Zeit her, da war in Jena eine große Diskussion zwischen Freidenkern und Christen in der Universität in Jena. Da fragte einer dann von den Freidenkern, ja, was ist denn eigentlich das Christentum? Und der gefragt wurde, hielt einen Augenblick stille und besann sich, um eine Antwort zu geben, die das Wesentliche aussagen könnte. Und dann sagte er, etwas stockend und wie im Selbstgespräch in die Stille hinein, ich sehe ein Kreuz. Und an dem Kreuz hängt ein Mann. Und eigentlich sollte ich da hängen. Ja, meine Brüder und Schwestern, darum allerdings geht es dort, dass da einer hängt, der mich mit aller meiner Schuld und Sünde vor Gott vertritt, der in die tiefste Gottverlassenheit hineingegangen ist, zu nichts anderem als dazu, damit ich nicht von Gott verlassen bleiben müsste. Und seht, darum hängt nun alles für mich und für dich und für uns alle daran, dass dieser eine das nun wirklich durchhält, dass er eben nicht herabsteigt vom Kreuz, sondern dass er das durchhält bis in alle Bitterkeit des Sterbens hinein. Denn das, was da ja nach Ohnmacht und nach Passivität aussieht, das ist ja in Wahrheit alles andere, höchste Aktivität und der größte Kampf, der je zwischen Himmel und Erde ausgefochten worden ist. Dass nämlich die Tür zum Paradies, die der Mensch durch seine Schuld zugeschlagen hat, und die nun der Teufel mit seiner ganzen satanischen Macht fest verrammelt zuhalten möchte, dass die aufgestoßen wird und der Zugang wieder frei wird zum Vaterhaus unseres Gottes. Ach, Jesus, wäre es ja ein kleines gewesen, die Nägel loszureißen und herabzusteigen vom Kreuz. Er hat es ja kurz vorher noch dem Petrus gesagt, als dieser dem Malchus das Ohr abhieb. Da sagte er, wir kennen ja alle die Stelle, meinst du, ich könnte nicht meinen Vater bitten, dass er mehr als 12 Legionen Engel schickte? 12 Legionen Engel, 72.000 Engel schickte? Ach nein, meine Brüder, an der Macht und der Möglichkeit dazu fehlt es dem, der selbst Tote aufgeweckt und Wind und Wellen gestillt hat, gewiss nicht. Aber, und das sagt er nun in einem im gleichen Atemzuge, wie würde aber die Schrift erfüllt? Es muss also geschehen. Die Schrift mit ihrer wundervollen Verheißung. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Deshalb also ließ er sich dann die Hände binden mit Binden, die selbst ein Simson wie Fäden zerrissen hätte. Und er war doch mehr als Simson. Aber die Kraft Jesu, solche Binden festzuhalten und zu tragen, war stärker als die Kraft Simsons, sie zu zerreißen. Es war die Kraft der Liebe und des Gehorsams. Der Liebe, die die Menschen gesucht hat, sein Leben lang, solange er über die Erde ging. Und diese Kraft, dieser Liebe und dieses Gehorsams hält ihn nun auch an dem Kreuz fest. Und das war auch für Jesus nichts Leichtes. Wir wissen es ja von der Gethsemane-Geschichte, wie er da darum gerungen hat, dass er diesen Kelch nicht austrinken müsste. Und es heißt da, und sein Schweiß fiel auf die Erde wie Blutstropfen. So hat's ihm gegraut davor. Die schwäbischen Väter sagten gerne, wenn es mit ihnen ans Sterben ging oder sie in schwere Krankheit hineinkamen, jetzt werden wir ausgezogen. Ich meine, wir erleben hier am Kreuz Jesu ein Stück davon, nicht wie er ausgezogen wird, sondern wie er sich selbst auszieht. Wie sich da das erfüllt, was Paulus im Philipperbrief mal sagt, er entäußerte sich selbst mit freiem Willen ein Stück seiner Herrlichkeit nach der anderen hingegeben. Es entäußerte sich selbst, erniedrigte sich und ward gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Das vollendet sich jetzt hier. Das tut unser Herr. Und darum geschieht nun das Seltsame. Was grausamer Spott und was blutiger Hohn sein sollte, das ist nun unter den Händen und ganz gewiss auch gegen allen Willen der Spötter der Grund zum Grund und der Anbetung und des Lobpreises der Gemeinde geworden. Andern hat er geholfen. Das war immer schon das Lobpreis der Gemeinde. Und kann sich selber nicht helfen. Ja, Herr Jesus, nun hast du auch das Letzte fertig gebracht. Hast auch das gekonnt, dass du dir nicht geholfen hast, sondern dass du durchgehalten hast an dem Kreuz um unsertwillen. So stark war deine Liebe. Seht, und wenn nun einer kommt und uns nach der Liebe Gottes fragt und nach der Kraft der Liebe Jesu, dann können wir seitdem immer nur wieder auf diesen einweisen, der da am Kreuz hängt, seinen Mund nicht auftut, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, auf dass wir heil würden. Und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Ich bin am Schluss. Ich war gestern Abend mal wieder, wie jeden Mittwochabend, von der Terstegen-Zruh-Konferenz im Weigelhaus. Da packt mich dann jedes Mal wieder ein Bild, das da im Flur hängt. Auf diesem Bild wird die Welt dargestellt. Die Industrie, die Hochbauten, die Welt in ihrer Großartigkeit, aber auch, ich meine, die turbulent gewordene Welt. Und nach dieser großartigen, aber turbulent gewordenen und gottverlassenen Welt strecken sich zwei Hände aus, von oben herab. Und diese Hände haben die Nägelmale. Seit jener Tat auf Golgatha sind die Nägelmale für die Gemeinde Jesu das Zeichen des Erbarmens. Erbarmens unseres lebendigen Herrn. Dieses Erbarmen greift nach der turbulent gewordenen und verlorenen Welt. Ach, sie greift nicht bloß nach der turbulent gewordenen, verlorenen Welt außerhalb von uns. Sie greift nach dir und nach mir. Amen.